Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Danke für die Musik. Danke für die Musik. Danke für die Gedanken zum Thema Dankbarkeit. Ich habe gerade gedacht, jetzt muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Das war schon mal, also auch sehr, sehr nah am Alltag. Ich glaube auch an eurem Alltag, auch an meinem. Ich sage natürlich trotzdem was, weil wenn ich schon mal hier stehe, gehe ich so schnell nicht wieder weg. Und ich bringe natürlich ganz herzliche Grüße mit aus der Evangelischen Kirchengemeinde hier in Vohwinkel. Ich freue mich über die Verbundenheit, die wir hier in Vohwinkel ökumenisch haben. Für mich ist heute Tag der Ökumene. Wenn wir hier unten noch einen Kaffee getrunken haben, hoffe ich oder so, dann gehe ich runter zu der katholischen Gemeinde, wo das neue pastorale Team eingeführt wird und hoffentlich noch jemand da ist dann. Also ich finde das sehr schön, dass wir hier in Vohwinkel so nah miteinander unterwegs sind und würde dafür auch mal Danke sagen wollen. Christoph, ich gucke jetzt auch mal dich an, weil wir ja als Hauptamtliche oft auch noch ein bisschen mehr miteinander reden. Danke. Ja, ich habe, als Madeleine gefragt hat, gesagt, ja, das Thema ist Dankbarkeit. Ich gehe eigentlich aus von einem der Predigttexte, die in der evangelischen Predigtordnung für heute vorgeschlagen sind. Und da gibt es noch ein paar andere Themen, die da auch mit vorkommen und die wir auch ein bisschen mit abarbeiten. Und wir landen am Ende wieder bei der Dankbarkeit, das ist schon mal versprochen. Weil ich glaube, das ist auch wirklich zum einen der Kern des Textes und zum anderen ein unheimlich wichtiges Thema ist. Ich lese aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm 10 Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn, sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben, nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Das ist eine Geschichte, über die könnte man viel, viel, viel sprechen. Da sind viele Gedankenstränge angelegt. Ich bringe jetzt nur ein paar, die mich besonders angesprochen haben. Eigentlich sind es 3 Hauptgedanken. 10 werden gesund. Einer kommt zurück. Und dieser eine ist ein Fremder. 10 werden gesund. 10 aussätzige Männer. Ihr wisst das, in der damaligen Kultur heißt aussätzig sein, außerhalb wohnen und Abstand halten von den Gesunden. Da ist man nicht nur krank, sondern auch richtig einsam. Und jetzt machen diese 10 Männer einiges richtig gut. Sie sind zum Beispiel als Aussätzige gemeinsam unterwegs. Klar kann man sagen, die mussten ja auch in einer gemeinsamen Siedlung wohnen, aber es hätte ja auch jeder für sich da leben und wohnen können, aber die machen es anders. Heute ist das ja manchmal so, dass einsame Menschen Tür an Tür wohnen und jeder sich für sich über seine Einsamkeit beklagt und niemand kommt auf die Idee, dass er oder sie selber mal beim nächsten Klingeln oder einfach bewusst mal gezielt ein bisschen Smalltalk auf der Treppe anfangen könnte. Und es ist ja auch nicht leicht, sich aufzuraffen, wenn man erstmal in dem Loch sitzt. Oder man kennt's vom Schulhof, da gibt es oft die coole Clique und dann gibt's andere, die gern dazugehören wollen und die darunter leiden, dass sie nicht gesehen werden. Und diese anderen sind oft sogar mehr Leute als die coolen. Aber sie sind keine Gruppe, sondern jeder möchte für sich bei den Coolen dabei sein und sie möchten eigentlich auch nichts mit den anderen Uncoolen zu tun haben. Und ich glaube, dass in einer individualisierten Kultur wie unserer das ein ziemlich wichtiges Thema ist. Solidarität macht vieles einfacher. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Gemeinsam kämpfen ist einfacher, wenn man benachteiligt oder gemobbt oder übersehen wird. Auch Glauben geht in einer Gemeinde gemeinsam viel einfacher. Deshalb seid ihr heute hier, weil uns das gut tut, wenn andere uns mit ihrem Glauben mittragen. Und Gemeinde ist viel einfacher mit anderen Gemeinden gemeinsam in einer Kirche, in einem Bund oder auch ökumenisch, so wie wir das hier machen. Auch wenn man Kompromisse machen muss. Auch wenn dieses Gemeinsam und diese Solidarität heißt, dass ich vielleicht mal investieren muss. Zeit, Kraft, Steuern, Mitgliedsbeiträge. Und wenn ich manchmal gar nicht sofort selber profitiere und trotzdem erstmal in Vorleistung gehe. Denn es ist sehr schwer, Solidarität dann erst aufzubauen, wenn man schon richtig in den Problemen steckt. Dann haben viele keine Kraft mehr und sehen sich in sich selber zurück. Man muss vorher damit anfangen. Solange man die Energie noch hat, solange man selber die Solidarität vielleicht noch gar nicht braucht. Und vielleicht habt ihr oder habe ich ja sogar das Glück, und wir brauchen sie nie, wenn das ein Glück ist, weiß ich nicht. Aber erstens kann man sich darauf nicht verlassen und zweitens tut man damit ja anderen etwas Gutes. Die 10 Aussätzigen halten zusammen. Die machen etwas richtig. Und sie gehen gemeinsam auf Jesus zu, ganz regelkonform. Sie halten die soziale Distanz ein und rufen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und jetzt muss man sagen, wir sehen ja nicht in ihr Herz. Wir wissen nicht, was jeder Einzelne in diesem Moment empfindet. Was das für eine Hoffnung ist, die sie mit Jesus verbinden. Ob das der Mut der Verzweiflung ist oder eher so ein achselzuckendes, naja, man kann es mal probieren, was anderes hat auch nicht geholfen. Oder ob es etwas ist, was auch in strengeren Gemeinden als Glaube durchgehen wird. Wir wissen es nicht. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, darüber zu Gericht zu sitzen. So wenig, wie wir in der Gemeinde in die Herzen der anderen schauen können und über ihren Glauben urteilen können. Von außen betrachtet, soweit wir sehen können, tun diese 10 Aussätzigen jedenfalls das Richtige. Sie gehen zu Jesus mit ihrer Not, alle miteinander in Solidarität. Und sie sagen sogar das Richtige, Jesus, Meister, denn er ist der Meister, hab Erbarmen mit uns. Da würde ich jetzt nochmal einen kleinen Werbeblock für dieses Gebet machen. Dieses schlichte, einfache Gebet, Jesus, hab Erbarmen mit mir, mit uns. Ich finde, das ist ein Gebet, das Christen noch besser auswendig können sollten als das Vaterunser. In den klassischen Gottesdienstabläufen singen oder sprechen wir das in Kyrie. In den orthodoxen Kirchen gibt es die Tradition des Herzensgebetes, wo man immer wieder leise innerlich betet, Jesus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner. Und da kann man immer sagen, das ist doch nur eine äußere Formel und eine äußere Übung. Aber wenn wir zu unseren Kindern sagen, ich hab dich lieb oder du machst das gut, ist das auch eine äußere Übung und trotzdem wichtig, weil da was Inneres drin steckt. Erbarm dich meiner, erbarm dich über uns. Da kann die ganze Last unserer Herzen drin stecken, alles, was uns auf der Seele liegt und das ganze Elend der Welt. Und da steckt drin auch, dass wir bedürftige Menschen sind und bleiben. Die Vergebung brauchen, die Orientierung brauchen, die Kraft brauchen und Segen. Man muss da ja kein Gesetz draus machen und alles, was Gesetz ist, ist im Glauben nicht immer hilfreich. Aber so als alter Landeskirchler, wenn wir im Gottesdienst mit dem Kyrie anfangen, dann ist mir das wichtig, weil mich das daran erinnert, hier sitzen keine besseren und wertvolleren Menschen, nicht Gottes Elite-Auswahl in einer verkommenen Welt, sondern hier kommen ganz normale Menschen mit Schwächen und mit Fehlern zusammen, die Gott genauso brauchen wie die da draußen und die genauso wie die da draußen bei Gott willkommen sind in ihrer Schwäche und mit ihrer Bedürftigkeit. Ich finde das wichtig, wenn das Platz hat in unserem Glauben, auch in unseren persönlichen Gebeten, auch in unseren Liedern, so wie ganz viele Psalmen in der Bibel das ja auch ausdrücken, weil uns das entlastet, weil uns das befreit. Weil es uns ehrlich macht, wenn wir vor Gott und voreinander nicht immer tugendhaft und stark und ergriffen und hingebungsvoll sein müssen, sondern einfach wirklich sagen dürfen, wie es in uns auch sieht. Jesus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit uns. Und auch das beten diese 10 Aussätzigen in Solidarität miteinander gemeinsam, im Plural. Und auch das kann man von ihnen lernen, weil das Erbarmen Gottes natürlich mir und euch ganz persönlich gilt. Aber es ist nicht teilbar. Ich kann es nicht nur für mich haben, sondern wenn Gott mir gnädig sein soll, dann auch euch und dann auch allen. Hab Erbarmen mit uns. Also ich denke, es wird deutlich, ich bin noch gar nicht bei der Dankbarkeit angekommen, aber ich finde, man kann von diesen 10 Menschen eine ganze Menge lernen. Und ich bin damit noch gar nicht fertig, es kommt noch mehr. Als Jesus sie zur priesterlichen Begutachtung schickt, gehen die einfach los. Also die Priester, die waren sozusagen in diesem Fall sowas wie das Gesundheitsamt, die haben begutachtet, ob jemand noch Symptome zeigt und Menschen dann gegebenenfalls als geheilt aus der Quarantäne entlassen. Kennen wir ja inzwischen so ähnlich auch wieder. Und dann heißt es in der Erzählung, noch während sie unterwegs waren, wurden sie heil. Das ist natürlich schon ein ziemlich heftiges, richtiges Wunder. Aber ein Wunder sind doch auch diese 10 Männer. Denn als Jesus sie losschickt, da haben die noch Symptome. Man sieht ihnen den Aussatz auf den ersten Blick an und trotzdem gehen sie los, nur weil Jesus es gesagt hat. Ja, kann man sagen, die waren halt so verzweifelt, aber Verzweiflung kann ja auch lähmen. Und dann fängt man an, sich einzurichten im Elend und zu resignieren. Bringt ja eh alles nichts, man kann doch sowieso nichts machen. Was soll sich denn jetzt noch ändern? Diese 10 machen das ganz bemerkenswert gut. Sie haben ihre Chance genutzt, Jesus gemeinsam anzusprechen und sie wagen das Vertrauen und sie machen sich auf den Weg, bevor irgendeine Veränderung sichtbar geworden ist. Und das ist doch in unserem Leben ganz oft auch so, wenn es um Veränderungen geht, die wir uns wünschen, in unseren Herzen oder in Beziehungen zu anderen Menschen, dass sich ganz oft tatsächlich erst dann was bewegt, wenn ich mich bewege. Und dass ich häufig mich aufraffen und sozusagen in Vorleistung gehen muss und dann erst kommt die Heilung oder die Verbesserung hinterher. Und ganz oft ist es auch so, dass das nicht gleich beim ersten Schritt da ist, dass ich eine Weile Dinge trainieren muss, Dinge einüben muss, eine Haltung neu lernen muss, immer wieder zum Beispiel Nein zu sagen, wenn ich es nicht kann, oder immer wieder Dankbarkeit zu üben, bis das irgendwann fruchtet und in mir auch stark wird und bei den anderen auch deutlich ankommt. Manchmal muss man weite Wege gehen, bevor sich wirklich was ändert. Diese 10, die gehen los mit ungeheilten Symptomen und ganz ehrlich, so viel Mut und so viel Entschlossenheit, sich selber was Gutes zu tun, das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen. Und sie haben natürlich das Glück, dass sie bei Jesus an den Richtigen geraten, vielleicht wären die auch irgendwo anders hingegangen, wahrscheinlich wären sie auch irgendwo anders hingegangen, hätten jemand anderes angesprochen, aber sie fragen halt den, der wirklich helfen kann. So, das war jetzt die lange Vorrede, bevor wir zum Kern kommen. Aber ich finde, diese 10 Männer machen einige Dinge richtig gut und da kann man vieles von lernen. Und jetzt kommt der eine, der es noch besser macht. Der eine kommt zurück und der eine sagt Danke und lobt Gott. Und dieser eine, der tut sich selber etwas Gutes. Wir sind ja dankbar, nicht den anderen zuliebe oder nicht nur den anderen zuliebe, obwohl denen ein Danke vielleicht schon mal gut tut. Und wir sind dankbar auch nicht nur dem lieben Gott zuliebe, obwohl das angemessen und richtig ist, da Danke zu sagen. Aber Dankbarkeit tut zuallererst uns selber gut. Es gibt Menschen, die können bei strahlendem Sonnenschein im Traumhotel mit Blick auf den, weiß ich nicht, weißen Sandstrand sitzen und frühstücken und sich darüber aufregen, dass es zu wenig Vollkornbrötchen am Buffet gibt. Und es gibt andere, die können vor der Frühschicht Danke sagen, dass der liebe Gott Kaffeebohnen erfunden hat. Und ganz ehrlich, mit den zweiten würde ich lieber tauschen, weil ich glaube, die sind glücklicher. Und Dankbarkeit ist eine Haltung, die man kultivieren und die man einüben kann. Wir haben gehört, was es schwierig macht, der Stress, das To-Do-List, die ewige To-Do-Liste, wo man vielleicht auch mal sagen muss, so viel kann ich nicht, so, da muss was runter. Oder der Neid oder der Stolz. Aber Dankbarkeit kann man auch üben und kultivieren. Und wer das tut, der oder die tut sich den allergrößten Gefallen. Und ja, vielleicht ist es auch wirklich das Trainieren, dass man mal sagt, danke, dass du mich eingeladen und gut gekocht hast. Jetzt sage ich als Schwabe, also bei uns ist das eine Sprachform von Dankbarkeit, wenn man sagt, da kann man nicht meckern. Also die Sprachform kann ja vielleicht auch unterschiedlich sein, wenn die Haltung stimmt. Manchmal hilft es allerdings auch, eine neue Sprache einzuüben. Vielleicht täte es auch mal gut zu sagen, das ist wirklich richtig gut. Also wer das tut, wer das übt, wer das kultiviert, ich bin mir ganz sicher, der tut sich selber den allergrößten Gefallen. 10 werden gesund und die machen schon vieles gut und vieles richtig, aber der eine macht es noch besser, der kommt zurück und sagt Danke und lobt Gott. In der evangelischen Predigtordnung ist das Thema des heutigen Sonntags, da wäre dann der Wochenspruch dazu, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, vergiss es nicht. Und ich glaube, dass das eigentlich auch so ein bisschen der Kern unserer Geschichte ist, die Dankbarkeit. 10 sind gesund geworden und der Aussatz ist weg. Das ist ein Wunder, das ist toll. Das ist unheimlich viel wert und eine riesige Steigerung ihrer Lebensqualität. Sie können wieder dazugehören, sie können wieder Teil der Gemeinschaft sein wie alle anderen. Das Leben kann weitergehen, da könnte die Geschichte aufhören. Das wäre eine schöne, gute Wundergeschichte, wie wir viele andere in der Bibel auch haben. Aber einer, und von dem wird extra erzählt, einer zeigt diese innere Haltung, diese Dankbarkeit, wo man gar nicht weiß, hat er die neu gelernt oder hatte er die schon vorher? Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dieser Mensch hat einen Schatz in seinem Herzen, den die anderen so nicht haben. Das, was jetzt kommt, sage ich mit ein bisschen Vorsicht. Als Mensch, der in seinem eigenen Leben wenig Leid erfahren hat, keine chronische Krankheit, keine Ausgrenzung wie diese Aussätzigen. Ich weiß auch nicht, wie gut ich damit klarkommen würde. Aber ich spreche aus Beobachtung bei anderen. Ich habe gesehen, dass es Menschen gibt, die unwahrscheinliche Fügungen erlebt haben, die dem Tod von der Schippe gesprungen sind, die wundersame Rettungen und Heilungen erlebt haben oder sie nie gebraucht haben, weil sie ihr ganzes Leben immer bewahrt geblieben sind und die doch voller Bitterkeit durchs Leben gehen und mit nichts zufrieden sind und damit den anderen das Leben schwer und sich selber todunglücklich machen. Und ich kenne andere, die ein Paket zu tragen haben, wo ich echt hilflos davor stehe und nicht weiß, was ich noch sagen soll, und denen es aber gelingt, jeden Tag aus Gottes Hand zu nehmen und das Beste draus zu machen und sich an jedem Sonnenstrahl zu freuen. Ich sage das mit Vorsicht, weil man das äußere Elend nicht wegwischen darf und weil man auch nicht von jedem verlangen kann, so eine innere Stärke zu entwickeln. Aber ich sage es doch, ich glaube, dass die innere Haltung, die wir zum Leben und zu den Problemen und zu Gott entwickeln, fast wichtiger ist als die äußere Situation. Es werden nicht alle gesund. Und es wird nicht alles heil. Wir beten um Heilung, wir beten um Gesundheit, wir arbeiten daran, so gut wir können, dass es Menschen besser geht. Aber das wird nicht für alle so. Aber es gibt Menschen, die können in schwierigen Situationen souverän bleiben. Und nach meiner Wahrnehmung sind das in der Regel dankbare Menschen. Zum Glück zwingt uns unsere Geschichte heute nicht, die Alternative aufzumachen, also entweder gesund werden oder dankbar sein. Wir hören ja in der Geschichte von einem Menschen, der gesund geworden ist und dankbar war. Umso besser. Ich möchte uns das heute ans Herz legen, Dankbarkeit zu üben. Es ist so viel Bitterkeit überall. Und ich glaube tatsächlich, wir haben ein paar Gründe schon gehört, die uns abhalten, dankbar zu sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese weit verbreitete schlechte Laune und Bitterkeit und Reizbarkeit auch daran liegt, dass wir uns einfach daran gewöhnt haben, ganz viele Dinge selbstverständlich zu nehmen als unser gutes Recht. Du hast aufgezählt, wofür wir alles dankbar sein könnten und müssten, aber wer macht sich das schon bewusst? Und wehe, wenn es dann mal anders läuft. Wehe, wenn wir uns mal umgewöhnen müssen oder unser Leben ändern müssen. Dann fühlen wir uns bedroht und hintergangen und bestohlen. Und dabei haben sich vielleicht nur die Zeiten geändert oder die Situation, oder es stellt sich raus, dass es halt so echt nicht weitergeht, wie es war. Von Jesus heißt es in dem wunderbaren Hymnus im Philipperbrief nach der Luther-Übersetzung, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Und ich fand diese Formulierung immer so ein bisschen sperrig. Er hielt es nicht für einen Raub. Aber inzwischen kann ich dieses Bild sehr gut verstehen. Weil ich den Eindruck habe, dass wir selber immer mehr ganz viele Dinge, die Gottes Segen in unser Leben gelegt hat, die uns nicht gehören, die uns zugefallen sind als Wunder, dass wir die festhalten wie ein Raub. Ein Raub hält man stärker fest als Dinge, die einem einfach zufallen. Und dass wir die für alle Zeiten festhalten wollen. Das gehört mir. Das gebe ich nicht her. Und wehe, wenn sich was ändert. Wehe, wenn ich auf einem anderen Platz in der Gemeinde sitzen muss. Wehe, wenn ich nicht mehr so da parken kann, wo ich immer geparkt habe. Das fängt ja bei ganz kleinen Dingen an, diese Reizbarkeit. Und dann bin ich sauer und wütend gegen die ganze Welt. Und ich glaube nicht, dass das eine gesunde Haltung ist, weder für uns noch für eine Gesellschaft. Wer dankbar ist, der kann Dinge annehmen und der kann Dinge genießen und sich daran freuen und er darf die Dinge haben. Das ist gut. Er kann sie aber auch wieder loslassen und sich auf neue Dinge einlassen und schauen, ob da vielleicht ein neuer und anderer Segen Gottes drinsteckt. Er kann das Gute auch teilen, weil er weiß, es ist ja auch mir zugefallen durch Gottes Segen. Dankbar sein ist keine lästige Pflicht, sondern es ist eigentlich eine Investition in die eigene Lebenszufriedenheit. Ups, jetzt habe ich schon ziemlich lang geredet. Ich genieße es, dass ich mal so lange predigen darf. Es gibt nämlich noch einen letzten interessanten Punkt in der Geschichte, der ausdrücklich auch erwähnt und auch vertieft wird. Es wird nämlich ganz ausdrücklich gesagt, dieser eine Mensch war ein Samariter. Und Jesus fragt nochmal nach, nur der Fremde ist gekommen. Warum eigentlich? Ist doch egal, wer dankbar ist, ob das Mann oder Frau oder jung oder alt oder fremd oder nicht oder was auch immer ist. Ist doch wurscht. Aber der Erzählung ist es nicht egal. Und vielleicht, weil auch das Teil einer dankbaren Haltung ist, dass wir nicht mit verschränkten Armen das Verhalten der anderen und besonders der Fremden begutachten und bewerten und bei den Fremden dann natürlich nochmal doppelt kritisch sind, sondern selber mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und wenn jemand etwas Schönes und etwas Gutes tut, dass wir uns dann nicht zu schade sind, zu sagen, davon kann ich noch was lernen. Das kann ich auch mal ausprobieren. Damals war es ein Samariter, der Danke gesagt hat. In unserer jungen Erwachsenengruppe in der Greifswalder Straße war es ein junger Arzt aus Syrien, der mit einem ganz großen Herz auf die anderen zugegangen ist und fröhlich von seinem Glauben erzählt hat. Leider, für uns leider, für ihn zum Glück hat er jetzt die Anerkennung und ist in Bayern. Aber wie schön, was er da einbringt. Und es sind halt nicht alle Syrer nur Gewalttäter. Oder damals, als ich noch in der LKG gearbeitet habe, 2016, war es eine junge Frau aus Afghanistan, die ihren kleinen Sohn auf dem Arm über die Berge in der Türkei getragen hat und die dann in Deutschland gesagt hat, so, und jetzt mache ich den Führerschein, weil ich möchte als Frau unabhängig sein. Es sind halt nicht alle Afghanen, nur Islamisten. Wenn wir uns selber unglücklich machen wollen, dann ist das gar nicht so schwer. Geht ganz einfach. Anleitung zum Unglücklichsein, ziemlich simpel. Man muss nur die Undankbarkeit kultivieren und das Anspruchsdenken und davon ausgehen, dass die anderen alle böse sind und man selber alles besser weiß und besser macht. Aber wenn wir zufrieden leben wollen und glücklich, so glücklich wie es unsere Situation erlaubt, sagen wir mal, dann brauchen wir offene Herzen. Dann brauchen wir die Bereitschaft, von anderen zu lernen, Dankbarkeit gegenüber dem Leben, gegenüber den Menschen und gegenüber Gott. 10 sind gesund geworden und die haben vieles richtig gemacht. Aber einer hat es noch besser gemacht. Der ist zurückgekommen und hat Danke gesagt. Und dieser eine war ein Fremder und als Samariter auch ein Fremdgläubiger. Aber der hat es praktiziert. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Danke fürs Aushalten.